Ihr Lieben, wer Großsportereignisse verfolgt, Olympiade, Leichtathletik, Weltmeisterschaft, Europameisterschaft, Tour de France, der stellt immer wieder fest, da wird gedopt. Doping ohne Ende, Schlagzeilen. Nur um einen Moment irgendwo als Sieger zu stehen oder vielleicht in den Schlagzeilen von Reportern, wo es dann lautet, ein Rekord für die Ewigkeit. Ich frage mich, was machen die Menschen mit ihrem Leben und ihrem Körper? Aber ich denke, das ist auch eine Frage, die wir uns immer wieder stellen müssen. Denn für uns Christen gibt es kein Dopingmittel, mit dem wir zum Ziel kommen, das Gott für uns vorgesehen hat. Bei uns gibt es nur ganz legale Mittel, die uns die Bibel vorstellt. Und deswegen denke ich, ist es immer wieder wichtig, dass wir uns die Frage stellen, und zwar nicht nur einmal im Leben und das nicht nur von Jungen erwarten, sondern auch wir Älteren sollten uns das immer wieder fragen. Wie mache ich das Beste aus meinem Leben? Wie komme ich als Sieger ins Ziel? Denn wir haben ja nur ein Leben. Auch wenn sich der eine oder andere vielleicht mehr wünschte, der Schriftsteller Lawrence hat zum Beispiel Folgendes gesagt, könnte man doch nur zwei Leben haben, das erste, um Fehler zu machen und das zweite, um von ihnen zu profitieren. Aber so ist es nicht. Es gibt keine Probevorstellung, keinen Probelauf, alles läuft von Anfang an auf das Ziel zu. Fehler, Versäumnisse, Fehlentscheidungen, die wir heute gemacht haben, die können wir morgen irgendwie vielleicht noch ausbügeln, aber wir machen sie nicht ungeschehen. Also ist es doch ganz wichtig, dass wir überlegen, wie leben wir unser Leben. Denn mit Gottes Hilfe und durch seine Gnade ist selbst durch ein verfuschtes Leben am Ende noch etwas Positives draus zu machen. Paulus erklärt in seinem Brief an die Römer, wie man das machen kann. Wir lesen Römer 12, die Verse 1 bis 2 vorneweg. Ich habe heute sämtliche Texte, die ich auf der Folie habe, die ich zitiere, aus der NEÜ-Übersetzung genommen. Weil ich dachte, für junge Leute, die heute sehr wenig hier vertreten sind, sind die Texte griffiger und wesentlich verständlicher als unsere traditionellen Übersetzungen, obwohl sie genau das Gleiche auch aussagen. Römer 12, 1 bis 2. Weil Gott uns solches Erbarmen geschenkt hat, liebe Geschwister, ermahne ich euch nun auch, dass ihr euch mit Leib und Leben Gottes als lebendiges und heiliges Opfer zur Verfügung stellt. An solchen Opfern hat er Freude, und das ist der wahre Gottesdienst. Und richtet euch nicht nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lasst die Art und Weise, wie ihr denkt, von Gott erneuern und euch so umgestalten, dass ihr prüfen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob es Gott gefallen würde und ob es zum Ziel dient. Aus diesen zwei Versen ergeben sich einige Fragen, die wir jetzt behandeln wollen. Die erste Frage ist, was sollen wir denn tun? Das Erste, worauf wir aufgefordert werden, ist, mit der Vergangenheit zu brechen. Als Christen sind wir dazu berufen, uns von der Gesellschaft um uns herum zu unterscheiden. Wir sollen uns unterscheiden in dem, wie wir denken, wie wir reden, wie wir sind. Wenn Paulus schreibt, gleicht euch nicht dieser Welt an, dann spricht er von einer Welt, die sich unendlich weit von Gott entfernt hat. Man kann den Vers auch so übersetzen, lasst euch nicht von der Welt in ihre Form pressen. Und ich denke, das fällt uns nicht immer ganz leicht. Manches Mal möchten wir schon nicht auffallen. Ich denke noch zurück an die Zeit, als ich in der Grundausbildung bei der Bundeswehr war. Dort durften wir in den ersten 3 Monaten die Kaserne nur in Uniform verlassen. Und egal, wo wir hinkamen, ob in eine Kneipe oder irgendwo in die Stadt, wir fielen auf. Und am liebsten hätten wir öfters da mal die Uniform ausgezogen und uns einfach so unter die Leute gemischt. Und ich denke, so geht uns das öfters auch. Wie oft würden wir uns gerne unter die Leute mischen? Und dieser Druck, der von der Gesellschaft ausgelöst wird, auf Christen auch, der ist so groß, dass manche dieser Versuchung auch widerstehen. Im Urlaub zum Beispiel anders sind, als sie es vielleicht zu Hause sind. Es gibt da genügend Beispiele, von denen ich wüsste. Aber es geht darum, dass wir dazu berufen sind, uns zu unterscheiden von der Bevölkerung, von der anderen Bevölkerung, von denen, die nicht an Gott glauben. Und darum geht es nicht darum, dass wir irgendwelche seltsamen Klamotten tragen oder eine besonders fremde Sprache sprechen, die die Leute nicht verstehen, sondern wir sollen wir sein. Das heißt, unser Christsein und unser natürliches Leben sollen eine Integrität bilden, eine Einheit bilden. Erst dann sind wir auch glaubhaft. Und je mehr wir wie Jesus werden, umso natürlicher und umso persönlicher werden wir. Der Philosoph Søren Kierkegaard ist im 19. Jahrhundert Christ geworden und erklärt, jetzt kann ich mit Gottes Hilfe ich selbst werden. Das ist ein bemerkenswerter Satz. Wenn wir Christus nachfolgen, dann haben wir die Freiheit, Verhaltensmuster, Angewohnheiten abzulegen, die uns und andere belasten. Beispielsweise sollten wir nicht länger Rufmord begehen, nicht andere verleumden. Wir sollten unsere Zeit nicht mit Klagen und Meckern verbringen, falls wir das früher getan haben. Es bedeutet, dass wir uns gerade im Bereich der Sexualmoral, ich werde ein kleines bisschen mehr heute darauf eingehen, weil in unseren Gemeinden leider dazu nicht viel zu hören ist. Im Bereich der Sexualmoral sollten wir uns nicht nach den Maßstäben dieser Gesellschaft richten. Und wir wissen, wo unsere Gesellschaft inzwischen angekommen ist mit diesem Denken. Das mag für den einen oder anderen negativ sich anhören, ist es aber nicht. Anstatt schlecht über andere zu reden, sollten wir ihnen Mut machen und ihnen versuchen, sie aus Liebe aufzubauen. Anstatt zu klagen und zu meckern, sollten wir loben und danken. Anstelle mit allen möglichen Partnern ins Bett zu gehen, sollte man von uns ablesen können, was für ein Segen es ist, wenn man sich an Gottes Maßstäbe hält. Und wie gesagt, dieses letztgenannte Beispiel, gerade im Bereich der Sexualmoral, ist nicht einfach für uns, auch dazu Stellung zu nehmen, weil wir bei den meisten damit gegen eine Wand laufen. Wenn man mit Menschen, die nicht Christen sind, über den Glauben spricht, ich habe das öfters erlebt, kommen immer wieder mitunter als erstes die Fragen, ja, wie steht es denn mit Sex außerhalb der Ehe? Ist es falsch, mit anderen Partnern zu schlafen und warum? Was ist falsch daran? Aber wir sollten wissen, dass auch gerade in diesem Bereich Gottes Plan weitaus besser ist als das, was uns die Gesellschaft vorleben will. Gott hat die Ehe erfunden. Er hat auch die Sexualität erfunden. Und Gott schaut nicht eventuell kopfschüttelnd auf uns herunter und fragt, na, was werden die jetzt wohl wieder machen? C.S. Lewis, der Schriftsteller, der von dem einen oder bei dem anderen sicher bekannt ist, der hat gesagt, die Freude an der Sexualität ist eine Erfindung Gottes, nicht die des Teufels. Und wenn wir die Bibel lesen, dann bejaht sie auch die Sexualität. Gott hat uns als geschlechtliche Wesen erschaffen und unsere Sexualorgane auch zu unserer Freude und zum Genuss gegeben. Und wenn wir zum Beispiel das Hohelied lesen, da finden wir sehr viele Beispiele davon, wie es dort beschrieben ist. Und wenn es in Gottes Wort steht, dann dürfen wir das auch so nehmen. Der Schöpfer sagt uns allerdings auch, wie wir das genießen können. Nämlich im Rahmen einer lebenslangen Verbindung von einem Mann und einer Frau. In 1. Mose 2, Vers 24 finden wir die Grundlage für das Verständnis der Ehe. Und auch der Herr Jesus zitiert ja diese Stelle. Darum wird der Mann Vater und Mutter verlassen, um seiner Frau anzuhängen, und die zwei werden ein Fleisch sein. Zur Ehe gehört das offizielle Verlassen des Elternhauses und eine lebenslange Bindung an einen anderen Menschen. Dieses Wort Anhang, das bedeutet wortwörtlich gesagt zusammenkleben. Zusammenkleben, das heißt biologisch, körperlich, das bedeutet aber auch emotional, psychologisch, sozial und geistlich. Ich habe etwas in die Hand genommen, weil ich das gleich brauche. Gott warnt uns vor der Gefahr, die Grenzen, die er gesetzt hat für die Ehe, zu überschreiten. Man kann eben nicht, wie das viele heute meinen, einfach mal so schnellen Sex irgendwo haben. Und jeder Geschlechtsverkehr führt immer zu einer Ein-Fleisch-Verbindung, egal wie man das sehen mag. Und wenn diese Verbindung zerbricht, dann werden zwei Menschen tief verletzt. Ich habe hier zwei Stück Pappe aufeinander geklebt. Wenn ich die jetzt auseinanderreiße, ihr seht, was geschieht. Ja? Wir sehen, dass Fetzen von jedem auf dem anderen irgendwo hängen bleiben. Wo zwei Menschen ein Fleisch werden und wieder auseinandergehen, da bleibt immer von dem anderen etwas an dem einen haften. Da bleiben Narben zurück, Verletzungen. Und überall in unserem Umfeld können wir es beobachten, nicht nur kaputte Ehen, kaputte Kinder, kaputte Menschen, kaputte soziale Beziehungen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir als Kinder Gottes Stellung beziehen. Wir können nämlich sehen, was andererseits gute christliche Ehen ausmacht. Menschen, die sich nach Gottes Maßstäben halten, welchen Segen das im Bereich der Ehe und Sexualität mit sich bringt. Und dazu ist es eigentlich nie zu spät. Jesus kann durch Gottes Liebe Vergebung schenken, Wunden heilen und zerbrochene Menschen wieder heil werden lassen, auch nach solchen Verletzungen. Aber ich denke, es ist weitaus besser, von vornherein das zu vermeiden und den rechten Weg zu gehen. Und ich denke, stattdessen haben wir den Auftrag, die Möglichkeit, der Welt zu zeigen, dass Gott etwas viel Besseres für die Menschen bereithält. Das Zweite, worum es geht, ist einen Neuanfang zu machen. Paulus schreibt ja im Vers 2, wandelt euch oder werdet verwandelt. Mit anderen Worten, wir sollen einer Schmetterlingspuppe gleichen, die sich zu einem schönen Schmetterling entwickelt. Da sitzen zwei Raupen auf einem Ast. Fliegt ein schöner Schmetterling vorbei, da sagt die eine Raupe zur anderen, du wirst nie erleben, dass ich so werde wie der da. Ich denke, viele Menschen haben einfach Angst vor Veränderung. Und vielleicht auch Angst, etwas aufzugeben, was vertraut ist. Gott verlangt aber nicht von uns, dass wir irgendetwas Gutes aufgeben, sondern er möchte, dass wir unseren alten Müll loswerden. Es geht darum, dass wir das, was nicht zum Ziel führt, aufgeben. Und nur wenn wir das hinter uns lassen, diesen Müll unseres Lebens, dann können wir die Dinge, die Gott für uns bereithält, auch genießen. Es ist eine Geschichte aus London überliefert. Da lebte eine Frau jahrzehntelang auf der Straße. Sie zog mit ihren Plastiktüten durch die Straßen, bettelte die Menschen an. Wenn sie nichts bekam, dann wurde sie ausfällig, dann hat sie die Leute beschimpft und eines Tages starb sie. Bei ihrer Beerdigung hatte der Pfarrer nicht erwartet, dass überhaupt Menschen da sein würden. Er war erstens überrascht, wie viele da waren, und dann waren Menschen da, die bestens angezogen waren. Und wie er dann rausgefunden hat, hat diese Frau vor Jahren ein unheimliches Vermögen geerbt. Ein luxuriöses Haus, viele kostbare Gemälde. Aber sie hat es nicht fertiggebracht, ihr altes Leben hinter sich zu lassen, um all das zu genießen. Und ich denke, so geht es auch manchen Menschen. Sie wissen gar nicht, was ihnen entgeht, wenn sie den Müll ihres Lebens mit sich schleppen. Gott hat für uns ein viel größeres Erbe, viel größere Reichtümer bereit als ein Haus oder goldene Zimmer. In den Versen 9 bis 21 von Römer 12, das wollen wir noch lesen, Da gibt uns Paulus einen kleinen Einblick in die Schätze, die auf uns warten. Liebe muss echt sein, ohne Heuchelei. Verabscheut das Böse, haltet am Guten fest. Seid einander in herzlicher, geschwisterlicher Liebe zugetan. Übertrefft euch in gegenseitiger Achtung. Werdet im Fleiß nicht nachlässig. Lasst den Geist Gottes in euch brennen und dient so dem Herrn. Freut euch in Hoffnung. Bleibt standhaft in Bedrängnis, seid treu im Gebet. Nehmt Anteil an den Nöten der Gläubigen und helft ihnen. Bemüht euch um Gastfreundschaft. Segnet eure Verfolger, wünscht ihnen Gutes und verflucht sie nicht. Freut euch mit denen, die sich freuen und weint mit denen, die weinen. Seid miteinander auf das gleiche Ziel bedacht. Strebt nicht hoch hinaus, sondern lasst euch auch von den geringen Dingen Anspruch nehmen. Haltet euch nicht selbst für klug. Vergeltet niemand Böses mit Bösem. Bemüht euch um ein vorbildliches Verhalten gegenüber jedermann. Soweit es irgend möglich ist und soweit es auf euch ankommt, lebt mit allen Menschen in Frieden. Rächt euch nicht selbst, ihr Lieben, sondern lasst Raum für den Zorn Gottes, denn in der Schrift steht, es ist meine Sache, das Unrecht zu rächen, sagt der Herr. Ich werde Vergeltung üben. Wenn dein Feind hungrig ist, gib ihm zu essen. Wenn er Durst hat, gib ihm zu trinken, denn wenn du das tust, wirst du ihn zutiefst beschämen. Lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern besiege das Böse mit Gutem. Das Dritte, was wir tun sollen, ist aufrichtige Liebe zu haben. Das Wort aufrichtig im Griechischen bedeutet ohne Heuchelei oder ohne so zu tun, als ob. Das heißt wörtlich ohne Maske. Beziehungen in der Welt um uns herum sind oft davon geprägt, dass sich Maskenträger begegnen. Menschen, die ihr wahres Wesen nicht offenbaren wollen. Und wenn ich an meine Anfangszeit denke als Christ, alles klar, ist wieder da, ich sehe es, dann ging mir das auch so. Eigentlich hielt ich mich für so eigentlich ganz okay. Und ich dachte, na gut, wenn andere es nicht meinen, dann spielen wir das halt so. Wir müssen uns überlegen, haben wir noch Masken auf? Hier in der Gemeinde zum Beispiel? Oder begegnen wir uns hier so, wie wir sind? Wenn Gott uns so angenommen hat, wie wir sind, dann können wir uns auch gegenseitig so begegnen. Dann brauche ich vor dem anderen nichts zu verheimlichen, nichts zu verstecken. Es ist natürlich ein Risiko, aber ich glaube, das ist es wert. Denn nur so setzen wir das um, was Gott möchte, dass wir in aufrichtiger Liebe zueinander kommen, uns in aufrichtiger Liebe begegnen und auch die Fehler und Schwächen des anderen annehmen, auch wenn sie uns vielleicht stören mögen. Das heißt, Heuchelei sollte unter den Kindern Gottes nicht stattfinden. Das ist eigentlich das Wichtige dabei. Und ich denke, wenn wir so leben, dann bekommen unsere Beziehungen zueinander auch eine ganz neue Tiefe und Bedeutung. Das Vierte, worum es geht, ist Begeisterung für Gott. Der eine oder andere wird jetzt vielleicht ein bisschen zynisch werden, wenn es um Begeisterung für Gott ist. Das hat mitunter so einen Beigeschmack für den einen oder anderen. Aber ich denke, das ist es keineswegs. Und deswegen ist Begeisterung für Gott auch keineswegs falsch. Römer 12, Vers 11. Lasst euch vom Geist empfangen oder lasst entflammen oder lasst den Geist in euch brennen. Ja? Das ist nichts Totes. Da, wo Gottes Geist in mir brennt, ist Leben. Einige Menschen erleben anfangs, wenn sie zum Glauben kommen, Christus auf eine ganz enorme Art und Weise. Man liest dafür von auch immer wieder in Büchern. Andere erleben relativ wenig in der Anfangsphase. Und einige erleben, wenn sie Christ werden, nur Probleme. Aber ich denke, es ist nicht entscheidend, wie die Anfangsphase ist. Das ist ähnlich wie bei einer Hochzeit. Nicht die Flitterwochen sind entscheidend, sondern wie die Ehe nach 10, 15 oder 30 oder 50 Jahren später aussieht. Das ist entscheidend. Und so ist es auch entscheidend, wie sieht meine Beziehung auf lange Sicht zu Jesus aus und zu Gott. Die Anfangsbegeisterung kann bei dem einen oder anderen ganz schnell schwinden und dann versickert die Sache irgendwo im Sande. So sollte es nicht sein. Wir sollten begeistert sein von unserem Gott und von unserem Herrn Jesus. Und je länger wir mit Christus sind, und ich stelle das bei mir auch immer wieder mal fest, die Begeisterung wächst. Weil ich einfach, je älter ich werde, mehr und mehr begreife, was für einen Schatz ich da in Händen halte. Was es bedeutet, Gottes Kind zu sein, was der Herr für uns getan hat. Und diese Begeisterung sollte uns dann auch in die Welt treiben. Also je länger wir Christ sind, umso größer sollte unsere Begeisterung werden. Das fünfte, worum es geht, das sind harmonische Beziehungen. Paulus ermahnt die Gotteskinder hierzu, miteinander in einer Einheit zu leben, freigebig zu sein, Vers 13, jederzeit Gastfreundschaft zu gewähren, Vers 13, anderen zu vergeben, Vers 14, mitfühlend zu sein, Vers 15, und mit allen in Frieden zu leben, Vers 18. Ich denke, das ist ein großartiges Bild von der christlichen Familie, die wir darstellen sollen, in die wir von Gott eingeladen sind, mit einer Atmosphäre von Liebe, Freude, Geduld, Treue, Freigebigkeit, Gastfreundschaft, Segen, Harmonie, Demut und Frieden. Ist das nicht gewaltig? Hier in der christlichen Familie wird das Böse nicht vom Guten besiegt, sondern nicht das Gute vom Bösen besiegt, sondern umgekehrt das Böse vom Guten. Darum geht es. Und so sieht das dann aus, wenn wir unseren alten Lebensmüll hinter uns lassen und das annehmen, was Gott uns gibt. Die zweite Frage, die sich aus den ersten beiden Versen ergibt, ist das, wie tun wir das denn? Und da sagt Paulus, bringt euren Leib dar. Und das erfordert von uns einen Willensakt. Das kommt nicht von alleine, bringt euren Leib dar. Das fordert unseren Willen. Wir sind aufgefordert, uns Gott als ein lebendiges, wohlgefälliges Opfer darzubringen, sagt er in Vers 1. Gott möchte, dass wir uns ihm ganz zur Verfügung stellen. Was bedeutet das jetzt im Einzelnen? Erstens stellen wir ihm unsere Zeit zur Verfügung. Ich denke, wir wissen das alle, Zeit ist so ziemlich unser kostbarstes Gut, das wir haben. Vielleicht meint einer, der Schatz auf der Sparkasse sei wichtiger, ich glaube es nicht. Und diese Zeit sollen wir Gott restlos zur Verfügung stellen. Was heißt das? Den ganzen Tag nur beten? Nur singen? Nein. Das bedeutet nicht, dass wir nur noch beten, nur noch in der Bibel lesen, sondern dass wir Gottes Prioritäten in unserem Leben umsetzen. Das heißt, dass wir keine falschen Prioritäten für unser Leben setzen. Es ist heute, wir hatten das am letzten Mittwoch mal kurz in der Bibelstunde angesprochen, man hört das von jungen Familien häufig, die sagen, meine Familie, meine Kinder sind mir jetzt in den ersten Jahren am wichtigsten. Und da sind die Prioritäten falsch gesetzt. Gott will ja nicht, dass wir irgendjemand zurücksetzen. Er möchte nur, dass unsere Prioritäten richtig sind. Das heißt, dass unsere Priorität ist, auch als junger Familienvater, als junge Mutter, Gott an erster Stelle zu haben. In einer Zeitung erschien eine ganz interessante Anzeige. Farmer sucht Frau mit Traktor, zwecks Beziehung und eventuell Ehe. Bitte mit Bild von Traktor. Ich denke, so kann man falsche Prioritäten setzen. Beziehungen sollten in unserer Prioritätenliste ganz oben stehen und ganz oben die Beziehung zu unserem Gott und Vater und zu unserem Herrn Jesus. Wir müssen Zeit für ihn alleine reservieren. Das heißt, wir müssen aber auch Zeit für das Zusammensein hier in der Gemeinde haben. Sonntags beim Gottesdienst, in der Woche, so wie wir es jetzt sind und wo es auch geht. Denn das ist Zeit, die uns immer zum Segen wird. Weil wir nicht unsere Zeit bringen, sondern wir nehmen in der Regel Geschenke mit. Das Zweite, das wir unserem Gott zur Verfügung stellen müssen, sind unsere Ziele und Ambitionen. Warum auch immer er flackert, wir werden es ergründen, auch wenn heute nicht mehr. Es geht darum, dass wir sagen, Herr, ich übergebe dir alle meine Ziele und Pläne, die ich für mein Leben habe. Er will, dass wir sein Reich und seine Gerechtigkeit an allererster Stelle haben und das zuerst anstreben. Und dann, so verspricht uns Gott, wird er uns mit allem versorgen, was wir brauchen. Matthäus 6, Vers 33. Das bedeutet nicht unbedingt, dass wir unsere alten Ziele und Vorstellungen ganz auf Seite schieben müssen. Vielleicht drücken Sie nur an die zweite Stelle. Gott hat nichts dagegen, dass wir nach beruflichem Erfolg streben. Es ist nichts Schlechtes vorausgesetzt, er steht an erster Stelle. Und das Streben nach beruflichem Erfolg ordnet sich dem Streben nach Gottes Prioritäten unter. Das Hauptmotiv zu dem, was wir tun sollen, strebt nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit und dass wir alles, was wir haben, zu seiner Ehre einsetzen. Und damit sind wir beim Nächsten. Wir sollen ihm unseren Besitz und unser Geld zur Verfügung stellen. Das Neue Testament verbietet an keiner Stelle Privatbesitz, Sparen, Geld verdienen und auch den Genuss der angenehmen Seiten des Lebens verbietet uns die Bibel an keiner Stelle. Es verbietet aber, aus Selbstsucht und Gier Besitz aufzuhäufen und sich von den materiellen Dingen beherrschen zu lassen und sein Vertrauen auf den Reichtum zu setzen. Ich hatte in meiner beruflichen Laufbahn mit einer ganzen Reihe Menschen zu tun, die an oberster Stelle in der Achtung stehen, Konzernlenker mit Millionen Einkommen. Wie viel Unruhe hatten diese Menschen um ihr Vermögen? Wer die Nachrichten vor 14 Tagen begonnen hat, mal zu verfolgen, als der Kurssturz war in China, da sitzen Hunderttausende in riesen Terminals und schauen wie gebannt auf die Anzeigetafeln der Aktienkurse. Das ist sich vom Reichtum und vom Besitz beherrschen lassen, liebe Leute. Reichtum kann uns zu ständiger Unsicherheit führen. Gott möchte aber, dass wir in Sicherheit leben. Und das andere ist großzügiges Geben. Ist unsere Antwort auf Gottes Großzügigkeit uns gegenüber und auf die Nöte anderer zu reagieren. Und ich denke, es ist zugleich auch das beste Mittel, um die Herrschaft des Materialismus über unser Leben zu beenden. Was ist das? Also mit dem Kerl ist nicht viel anzufangen. Ein Torso mit Kopf. Das, was wir weiter Gott zur Verfügung stellen sollen, und da geht es jetzt weiter, das sind unsere Ohren. Das hat mit dem zu tun, worauf wir hören. Das heißt, wir sollen uns keinen Klatsch, kein Schlechtmachen von Menschen anhören, kein Herunterziehen, keine schlechten Witze. Es gibt also viele Dinge. Wir sollten uns nichts anhören, was Menschen oder Gott schlecht macht. Stattdessen sollten wir ein feines Gehör haben für das, was uns Gott durch die Bibel, durch Gebet, durch Bücher und Vorträge sagen will. Wir vertrauen Gott auch unsere Augen an und das, was wir sehen. Auch hier gibt es Dinge, die uns schaden, indem sie zu Neid, sexuelle Begehrlichkeit oder anderen Sünden verführen wollen. Anderes, das wir sehen, kann uns zu Gott näher führen. Anstatt Menschen zu kritisieren, denen wir begegnen, sollten wir sie mit den Augen Gottes sehen und uns fragen, wie kann ich zum Segen dieser Menschen werden? Man kann noch vieles zu den einzelnen Organen sagen. Gell, Herr Doktor? Das Weitere, was wir zur Verfügung stellen sollen, ist unser Mund. Der Apostel Jakobus erinnert uns hier dran in seinem Brief in Kapitel 3, Vers 1 bis 12, welches gefährliche und mächtige Werkzeug unsere Zunge ist. Wir können die Zunge verwenden, um zu zerstören, um niederzumachen, um zu betrügen, um zu fluchen, zu klatschen und uns selbst in Szene zu setzen. Wir können unsere Zunge aber auch dazu gebrauchen, Gott zu loben, Gott anzubeten und andere Menschen aufzubauen. Wir stellen Gott unsere Hände zur Verfügung. Mit den Händen können wir entweder zu unserem eigenen Vorteil arbeiten oder anderen Menschen praktische Hilfe leisten. Schließlich stellen wir Gott unsere Füße zur Verfügung. Ich zitiere aus Römer 10, Vers 15b. Wie geschrieben steht, wie lieblich sind die Füße derer, die Gutes verkündigen. Und hier geht es nicht nur darum, dass wir zu unseren Nachbarn hinlaufen und meinen, wir müssten jetzt wortwörtlich missionieren mit der Bibel in der Hand. Oft ist dieses Hinlaufen und da zu sein, Hilfe zu sein, mehr Mission als ein Reden mit Worten. Seelsorge zum Beispiel anzubieten. Das ist noch nicht alles, was wir Gott zur Verfügung stellen. Wir haben noch etwas. Das ist unsere Sexualität. Wir können Sexualität entweder zu unserer eigenen Befriedigung nutzen oder zu der unseres Ehepartners bewahren. Das Wichtige ist nur, dass wir bedenken, dass wir von all dem nicht aussuchen können, was wir Gott zur Verfügung stellen wollen. Paulus schreibt, bringt euren Leib da. Damit meint er uns selbst mit allem, was uns ausmacht, was dazugehört. Und paradoxerweise, und das erlebt man, finden wir dann erst rechte Freiheit, wenn wir ihm alle Bereiche unseres Lebens anvertrauen. Für sich selbst zu leben bedeutet Sklaverei. Aber ihm zu dienen, ist die vollkommene Freiheit, so heißt es zumindest in einem Liedtext. Wie tun wir das? Als lebendiges Opfer. All das, worüber wir gerade gesprochen haben, das bedeutet einen hohen Preis. Es kann uns Opfer kosten, müssen wir ganz klar sagen. Der Theologe William Barclay hat einmal gesagt, Jesus ist nicht gekommen, um das Leben leicht, sondern um die Menschen groß zu machen. Und es heißt, wir müssen bereit sein, Gottes Weg zu gehen, nicht unseren eigenen. Wir müssen bereit sein, alles aufzugeben, von dem wir wissen, dass es verkehrt ist. Dinge in Ordnung zu bringen und Wiedergutmachung zu leisten und in einer möglicherweise feindseligen Umwelt für Jesus Farbe zu bekennen. In vielen Teilen dieser Welt, das wissen wir alle, bedeutet Christsein schlimmste Verfolgung, sogar Tod. In diesem Jahrhundert sind mehr Christen schon gestorben als in Jahrhunderten davor, für ihren Glauben. Viele sitzen in Gefängnissen, werden gefoltert. Ich denke, Open Doors hat auch schon mehrfach davon berichtet und wird es eventuell jetzt am Sonntag wieder tun. Wir haben in der freien Welt ein unwahrscheinliches Vorrecht, dass wir in einer Gesellschaft leben, die uns zumindest noch toleriert, wenn auch nicht akzeptiert. Aber noch können wir unseren Glauben leben. Und wir werden nicht verfolgt. Und die Kritik und der Spott, der uns manchmal begegnet, ist eine Kleinigkeit gegenüber dem, was andere Gotteskinder erleiden. Dennoch kann dieser Glaube Opfer bedeuten. Ich weiß von einem jungen Mann, das ist schon viele Jahre her, der wurde, als er Christ wurde, von seinen Eltern enterbt. Und er ist beim Glauben geblieben. Die Frage ist aus diesen ersten Versen, warum sollen wir das tun? Das hat mit zwei Dingen zu tun. Das ist die Frage nämlich, was Gott mit unserer Zukunft vorhat. Gott liebt uns und möchte das Beste für uns. Er möchte, dass wir ihm unser Leben anvertrauen, dass ihr prüfen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob es Gott gefallen würde und ob es zum Ziel führt, ist Vers 2b aus Römer 12. Manchmal denke ich, dass der Teufel hauptsächlich damit beschäftigt ist, den Menschen ein falsches Bild von Gott darzustellen. Das hebräische Wort Satan bedeutet Verleumder. Er verleumdet Gott und versucht uns einzureden, dass man Gott nicht trauen kann. Er stellt Gott als Spielverderber hin, der uns das Leben leid und machen und vergällen will. Und viele Menschen schenken diesen Lügen Glauben. Wir meinen, wenn wir unser Leben unserem himmlischen Vater anvertrauen, dann nimmt er uns jeden Spaß. Angenommen, mein Sohn wäre zu mir gekommen, hätte gesagt, Papa, heute möchte ich alles das tun, was du mir sagst. Glaubt ihr, ich hätte mich dann hingestellt, hätte gesagt, prima, mein Sohn, habe ich schon lange drauf gewartet und aus Freude darüber sperre ich dich jetzt einen ganzen Tag in den Keller. Glauben wir wirklich, Gott würde uns schlechter behandeln als ein irdischer Vater? Ich denke, dieser Gedanke ist absurd und wir wissen, dass Gott uns mehr liebt, als jeder menschliche Vater es könnte. Und er will wirklich nur das Beste für uns. Gott meint es gut mit uns. Er will nur das Gute. Er will das Wohlgefällige, was ihm und uns auf lange Sicht gefällt. Und er will das Vollkommene. Wir können es nicht besser machen. Leider gibt es immer noch Menschen und Christen, die glauben, sie können es besser machen. Sagen sich, ich kann manches doch schon besser als Gott. Gott ist nicht so ganz auf dem Laufenden. Der weiß gar nicht so recht, was uns modernen Menschen eigentlich Freude und Spaß macht. Der will uns das nur leid machen. Und manche nehmen dann die Zügel ihres Lebens selbst in die Hand und lassen dabei Gott aus dem Spiel. Aber wir dürfen diesen Irrtum nicht machen. Wir können nichts besser machen als Gott. Und die meisten richten bei diesem Versuch, ihr Leben selbst in die Hand zu nehmen, ziemlichen Schaden an. Eine meiner Töchter hatte eine Hausaufgabe aufbekommen. Sie musste eine alte Urkunde herstellen, so auf einem großen A3-Poster. Und einen größten Teil vom Wochenende hat sie mit dieser Sache sich beschäftigt, gemalt und geschrieben. Sie war damals 9 Jahre alt. Und als sie fertig war und alles fertiggestellt hatte, da wollte sie, dass diese Urkunde möglichst alt aussieht. Und sie hatte gehört, dass wenn man so ein neues Blatt Papier über eine Kerze hält, dass man das schön alt aussehen lassen kann. Meine Frau hat gesagt, ich helfe dir dabei. Das ist sehr schwierig, auch für mich. Wie endet das Wochenende? In Tränen, in Enttäuschung. Es war nur noch ein Häufchen Asche übrig. Und ich denke, manche Menschen handeln genauso. Sie nehmen ihr Leben selbst in die Hand und enden irgendwo kläglich. Wenn wir Gott unser Leben anvertrauen, wird er uns zeigen, was sein Wille ist, nämlich das Gute, Wohlgefällige und Vollkommene. Kommen wir zum letzten Gedanken. Bisher haben wir gesehen, was wir tun sollen und warum. Das Ganze leitet sich nämlich ab aus dem, was Gott für uns getan hat. Die kleinen Opfer, die Gott von uns verlangt, die sind nichts im Vergleich zu dem Opfer, das er für uns gebracht hat. Studd war Nationalspieler in der englischen Cricketmannschaft. Cricket, das ist die Sportart in England überhaupt. Haben wir überhaupt keinen blassen Schimmer von hier. Er ist unheimlich reich damit geworden, berühmt und hat all das hinter sich gelassen, um als Missionar nach China zu gehen und dort Christus zu verkündigen. Der hat diesen Satz gesagt: Wenn Jesus Christus für mich gestorben ist, dann gibt es nichts, was ich für ihn tun kann, das zu schwer wäre. Und der Schreiber des Hebräerbriefs, der fordert auf: Lasst uns mit Ausdauer in dem Wettkampf laufen, der uns aufgetragen ist. Und dabei auf Jesus blicken, ich habe den ganzen Vers hier, auf Jesus blicken, den Urheber und Vollender des Glaubens. Er hat angesichts der vor ihm liegenden Freude das Kreuz auf sich genommen, ohne auf die Schande zu achten und sich zur Rechten von Gottes Thron gesetzt. Wenn wir Gottes Sohn ansehen, Gottes einzigen Sohn, der das Kreuz auf sich genommen hat, dann sehen wir, wie sehr uns Gott liebt. Und ich denke, alleine das macht es diesen Gedanken schon absurd, dass wir Gott nicht vertrauen könnten. Wenn Gott uns so sehr liebt, dann können wir sicher sein, dass er uns nichts, aber auch absolut nichts Gutes vorenthalten wird. Paulus schreibt, er hat seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Ich denke, unser Motiv, als Christ zu leben, das ist die Liebe des Vaters. Unser Vorbild ist das Beispiel des Sohnes, das er gegeben hat. Und das Mittel, um dieses Leben zu führen, ist die Kraft des Heiligen Geistes, der in uns wirken will, wenn wir ihn denn lassen. Ich denke, man kann nach dem allen nur sagen, großartig ist Gott. Und was für ein Vorrecht, als seine Kinder durch dieses Leben gehen zu dürfen, von ihm geliebt zu werden und ihm unser ganzes Leben lang zu dienen. Ich denke, das ist die beste, lohnendste, sinnvollste und auch erfüllendste Art zu leben. Ihr wisst doch, dass von allen Läufern bei einem Wettkampf im Stadion nur einer den Siegeskranz bekommt. Darum lauft so, dass ihr ihn bekommt. Wenn wir all das beherzigen, dann brauchen wir kein Dopingmittel. Dann haben wir das hundertprozentige Mittel in der Hand, um das Ziel bei Gott wirklich als Sieger zu erreichen. Und das wünsche ich uns allen. Ich möchte mit uns beten. Lieber Herr Vater, hab du herzlichen Dank für dein Wort. Danke, dass wir dich, den Gott der Liebe und der Gnade, kennenlernen durften. Danke, dass du uns deinen Sohn gegeben hast. Vater, das ist der größte Beweis deiner Liebe zu uns. Und du möchtest so sehr und du freust dich darüber, wenn wir dir nachfolgen, wenn wir dir nichts in unserem Leben vorenthalten, wenn wir dir zur Verfügung stehen mit all dem, was wir sind und haben. Vater, hilf uns, jeden Tag neu daran zu denken, unser Leben dir zur Verfügung zu stellen, damit du uns gebrauchen kannst. Du hast ja einen Auftrag für uns in dieser Welt. Es geht darum, den Namen, deinen Namen, diesen Menschen bekannt zu machen und das, was du durch deinen Sohn getan hast. Danke, dass noch Gnadenzeit herrscht. Danke, dass dein Wort auch heute noch lebendig ist. Herr, so wirke in unseren Herzen, dass wir wirklich ganz bewusst als deine Kinder auf das Ziel zugehen und uns freuen dürfen auf das, was du uns bereitet hast. Es ist kein leeres Versprechen. Wir wissen es aus deinem Wort und dein Wort ist die Wahrheit. Und so wollen wir dir über allem die Ehre geben und dich anbeten. Amen.